Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend und bonsoir. Heute war in Aachen ein geschichtsträchtiger deutsch-französischer Tag. Die beiden Länder wollen noch näher zusammenrücken, was mit einem neuen politischen Freundschaftsakt besiegelt wurde. Aufbauend auf dem, was vor Jahrzehnten begann, als der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der frühere französische Präsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag unterzeichneten.
Zu den bedeutendsten Bildern dieser Woche gehörte die feierliche Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftspaktes im Pariser Élysée-Palast. Mit einem Bruderkuss besiegelte General de Gaulle den historischen Vertrag, mit dem eine unlösbare Verflechtung der Schicksale beider Nationen erreicht werden soll.
56 Jahre liegt das jetzt auf den Tag genau zurück. Die Erbfeindschaft der beiden Länder, die vielen Kriegstoten auf beiden Seiten. Für die Jugendlichen von heute ist das Geschichte. Brücken sind gebaut, Verbindungen geknüpft. Für viele von ihnen ist es Normalität, nach Paris oder Berlin zu reisen oder einfach auf die andere Rheinseite zu spazieren. Sie sollten sich kennenlernen, auch das war Teil des Élysée-Vertrags. Matthias Werth berichtet über eine Jugendgeneration, die ihre ganz eigenen Erfahrungen macht.
Der erste Schnee im neuen Jahr für die Schülerinnen und Schüler des Lycée Marcelin Berthelot nahe Paris war das heute erstmal viel interessanter als der neue Freundschaftsvertrag, der da weit weg in Aachen unterzeichnet wurde. Dabei hatte der alte Élysée-Vertrag dazu beigetragen, dass bis heute mehr als 9 Millionen junge Leute beim deutsch-französischen Austausch mitgemacht haben. Auch einige aus dieser Klasse. Der französische Lehrer Boris Parlian unterrichtet sie in Deutsch.
Unser Thema heute: Deutschland in unseren Augen. Fallen euch Adjektive ein?
Sie sind mehr tolerant wie Franzosen.
Sie sind humorlos.
Menschen sind sehr umweltfreundlich.
Und sie sind auch pünktlich.
Es gibt vielleicht zu viel Fleisch.
Das Gute? All das haben sie selbst erlebt. Sie wissen, wo sich Deutsche und Franzosen ähnlich sind, aber kennen auch die Unterschiede. Rasch ist die Tafel mit deutschen Eigenschaften vollgeschrieben.
Ich will nicht, dass wir alle gleichförmige Europäer werden, sondern ich möchte, dass alle den Unterschied des anderen akzeptieren und dass sie die Unterschiede mögen.
Alice Fedi war schon ein paar Mal zum Austausch bei einer Schülerin in Deutschland.
Ich finde es sehr interessant, zwei Kulturen zu konfrontiert. Sie sind wirklich sehr nett und ich möchte mit ihr immer Freunde werden.
Bei jeder Reise haben sie mit mir geschimpft. Da habe ich mich auf die Pommes frites von einem Jungen gesetzt und da hat er gleich geweint. Und seine Mutter hat mich beschimpft. Aber ansonsten sind sie nett. Beim neuen Freundschaftsvertrag begrüßt Boris Palian vor allem die Vereinbarung, den Unterricht in Deutsch und Französisch nun besonders zu fördern.
Alle sagen, Europa ist wichtig, wir sollen einander kennen, wir sollen miteinander arbeiten, wir sollen Freundschaft, Bündnisse schließen und wir kennen die Sprache des anderen kaum.
Und so lernen sie auch heute weiter fleißig Deutsch und kämpfen genauso fleißig gegen Vorurteile an. Mal mehr, mal etwas weniger. Die Deutschen sind schon echt sympathisch. Aber wenn das Bier ein Klischee ist, ja, das kann ich bestätigen.
Diese beiden Männer lebten die deutsch-französische Freundschaft über Jahrzehnte. Der frühere Kanzler Helmut Schmidt und der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing. Von Schmidts Nachfolger Helmut Kohl und dem Präsidenten François Mitterrand ging 1984 dieses Bild um die Welt. Hand in Hand im Gedenken in Verdun. Heute nun kamen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron noch näher mit dem Vertrag von Aachen, der weiterführen soll, was die Vorgänger aufgebaut hatten. Sabine Rau.
Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis es soweit war. Sie haben um diesen neuen Vertrag gerungen. Und ganz so harmonisch, wie es heute aussah, war das nicht. Macron wollte Tempo, Merkel hatte es nicht so eilig. am Morgen im Aachener Kaisersaal. Unterschrift unter einen neuen Freundschaftsvertrag, der klarmachen soll, während Europa taumelt, halten Deutschland und Frankreich Kurs.
Andererseits erstarken aber in all unseren Ländern Populismus und Nationalismus. Zum ersten Mal verlässt ein Land die Europäische Union mit Großbritannien. Weltweit gerät der Multilateralismus unter Druck, ob in der Klimazusammenarbeit, im Welthandel, in der Akzeptanz der internationalen Institutionen bis hin zu den Vereinten Nationen.
Selten unverblümt für Merkels Verhältnisse, Klartext in Zeiten von Brexit und Trump, von Nationalismus und Populismus. Diese Gefahr kommt nicht von unseren Nachbarn, sondern von außerhalb Europas, aber auch aus dem Inneren unserer Gesellschaft. Und wir müssen es schaffen, dieser Wut zu begegnen. Das richtet sich auch an Sie. Gut 100 Gelbwesten haben es an diesem Vormittag sogar bis vors Rathaus geschafft. Macron tritt zurück, schreien sie, und Merkel muss weg. Die beiden haben durchaus schon bessere Zeiten erlebt. Trotzdem, jetzt geht der Blick nach vorne. Deutschland und Frankreich haben heute das Fundament für eine vertiefte Zusammenarbeit gelegt, zum Beispiel im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Koordinierte Militäreinsätze und gemeinsame Rüstungsprojekte, doch das birgt Zündstoff. Denn beim Thema Waffenexporte sprechen Deutschland und Frankreich nicht dieselbe Sprache. Und Experten urteilen:
Das schwierigste Kapitel überhaupt in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weil grob gesagt Deutschland und Frankreich einfach nicht zusammenpassen in diesem Bereich.
Beispiel Wirtschaft. Für Unternehmen wie diesen deutschen Verpackungsproduzenten in Frankreich soll es künftig zum Beispiel leichter werden, seine Produkte zu vermarkten. Jede Harmonisierung von Regeln und Gesetzen bedeutet für uns eine Vereinfachung unserer Tätigkeit und des Geschäfts. Beispiel Grenzregionen. Die Zusammenarbeit etwa bei Verkehr und Infrastruktur soll den Menschen hier das Leben weiter erleichtern. Vielerlei Wünsche und Forderungen hören sich Merkel und Macron heute auch auf dem Bürgerforum in Aachen an. Sie wissen, da liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor ihnen.
Die deutsch-französische Freundschaft, kommentiert Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk.
Spät, aber nicht zu spät, haben Frankreich und Deutschland ihren Beziehungen einen neuen Rahmen gegeben. 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag hat sich Europa gewaltig verändert. Was jahrzehntelang als Erfolgsgeschichte erzählt wurde, drohte in den letzten Jahren zu kippen. Zu selbstverständlich erschienen vielen Bürgern wohl die wirtschaftlichen Erfolge, die offenen Grenzen, der Frieden. Zu wenig aber hat sich Europa als soziales Projekt gezeigt. Wichtig am neuen Vertrag ist, dass die beiden Regierungen den Markenkern Europas und des deutsch-französischen Verhältnisses neu beschreiben. Als Vision gegen eine Politik, die dem Prinzip das eigene Land zuerst folgt. Als Gegenentwurf zum wirren Brexit. Zusammenstehen statt zu trennen, genau das sind die Signale aus Aachen, gemeinsam die Interessen Europas in der globalisierten Wirtschaft zu vertreten, bis hin zu einer gerechten Besteuerung der Digitalkonzerne. Aber ebenso gilt es, die regionalen Besonderheiten zu stärken. Gemeinsame, grenzüberschreitende Schulen und Krankenhäuser sind ein Beispiel. Denn jeder Vertrag ist nur so gut, wie er in konkrete Handlungen umgesetzt wird. Ein besonderes Dilemma kann der Vertrag übrigens nicht auflösen. Wäre er nicht zustande gekommen, wäre dies eine Bankrotterklärung der beiden wichtigsten europäischen Staaten gewesen, und das im Jahr der Europawahl. Andererseits zeigt dieser Vertrag natürlich ihre Stärke und der misstrauen viele der kleineren Mitgliedsländer. Zum Praxistest gehört also auch, deren Vertrauen zu gewinnen.
Norbert Klein kommentierte. Großkonzerne zahlen nach einer Studie der Grünen fast nirgendwo in der Europäischen Union den vollen Steuersatz. Damit beginnen die Nachrichten mit Judith Rakers.
Nach der Untersuchung lagen die Abgaben großer Konzerne bei durchschnittlich 15%, obwohl der gesetzliche Steuersatz deutlich höher sei. Die stärkste Abweichung gab es demnach in Luxemburg. Dort hätten Konzerne in den Jahren 2011 bis 2015 durchschnittlich nur 2% Steuern gezahlt. Das Bundesfinanzministerium erklärte, die Studie bestätigte die Einschätzung, dass multinationale Unternehmen Gewinne so verschöben, dass sie am Ende nur geringe oder gar keine Abgaben leisten müssten. Mastercard, einer der größten Kreditkartenanbieter in Europa, muss wegen Verstößen gegen das EU-Wettbewerbsrecht eine Buße von 570 Millionen Euro zahlen. Das gab die EU-Kommission bekannt. Dabei geht es um eine bis 2015 geltende Gebührenregelung für Händler. Diese habe auch zu höheren Preisen für Kunden geführt, so die Wettbewerbshüter. Das Unternehmen, zu dem auch der Bezahldienst Maestro gehört, hat die Vergehen eingeräumt. Knapp zwei Monate vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bereiten sich die Fluggesellschaften intensiv auf den Brexit vor. Das betrifft vor allem Unternehmen mit britischer Beteiligung. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Damit Fluggäste britischer Airlines auch nach dem 29. März, dem Brexit-Tag, innerhalb der EU reisen können, müssen bei der Fluggesellschaft nach jetzigem Recht mehr als 50% der Aktionäre aus der EU stammen. Der britische Billigflieger EasyJet liegt knapp darunter, will nun die Stimmrechte seiner britischen Anteilseigner begrenzen oder sie zum Aktienverkauf zwingen. IAG, der Mutterkonzern von British Airways, geht es anders an. Er ist nur zu einem Viertel in EU-Händen. Die spanische Iberia aber gehört ebenfalls zum Konzern. Deshalb stelle sich die EU-Eignerfrage nicht. Ob die EU dies genauso sieht, ist offen. EasyJet ist ebenso wie der irische Billigflieger Ryanair dazu übergegangen, einen Großteil der Flugzeuge auf EU-Tochtergesellschaften zu übertragen. Ebenso die Zulassungen für Crews. Dass, wenn schon nicht die Regierung, wenigstens EasyJet einen Plan B hat, beruhigte Anleger heute ungemein. Rund 6% gewann die Aktie in Frankfurt.
Die Börsendaten. Der DAX schloss erneut im Minus bei 11.090 Zählern. Auch der Dow Jones verlor. Er schloss an der New Yorker Börse bei 24.404 Punkten.
Alle Jahre wieder treffen sie sich in den Schweizer Bergen, die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft, beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Und rechtzeitig zur heute beginnenden Zusammenkunft in der idyllischen Schneewelt verkündete die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, beunruhigende Aussichten. Danach wird das weltweite Wirtschaftswachstum in diesem Jahr einen Dämpfer bekommen. In den USA wird es demnach voraussichtlich sinken von 2,9% 2018 auf nur mehr 2,5%. Besondere Sorge macht dem IWF Trumps Handelskonflikt mit China. Dort ging es lange nur steil bergauf. Jetzt sank das Wachstum aber im vergangenen Jahr auf 6,6% und wird in diesem Jahr laut IWF-Prognose weiter runtergehen auf 6,2%. Das hat Auswirkungen auf die Eurozone, besonders auf die Exportnation Deutschland, wo zuletzt auch die Autoindustrie schwächelte. Dazu kommen die Haushaltskrise Italiens und die Hängepartie um den Brexit, die für die Eurozone ein Sinken des Wirtschaftswachstums von 1,8% im Vorjahr auf nur noch 1,6% in diesem erwarten lassen. Soweit die Faktenlage, die erst einmal nichts Gutes erwarten lässt. Doch was genau dahinter steckt, wollen wir uns jetzt erläutern lassen, und zwar von dem Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Henning Vöbel. Guten Abend, Herr Vöbel.
Guten Abend, Frau Atalay.
Wie dramatisch ist denn dieser Befund?
Ja, in der Tat. Wir haben es mit einer kritischen, weil instabilen Situation der Weltwirtschaft insgesamt zu tun. Das ist immer so in Zeiten großer Umbrüche. Wir erleben gerade einen technologischen Umbruch, dazu die geopolitischen Verschiebungen, das heißt die Unsicherheit an den Märkten ist enorm, natürlich auch Politik verursacht. Das heißt, wir haben ganz viel liegen lassen an Themen, die wir in den letzten 10 Jahren seit der Krise nicht wirklich gestaltet haben. Und nun kommt der Konjunkturabschwung in 2019 dazu. Wir haben derweil auch nationalistische, mindestens populistische Regierungen an der Macht. Das heißt, die Lösung all dieser Probleme wird eher schwieriger vor dem Hintergrund einer sich abkühlenden Weltkonjunktur.
Um einmal bei Deutschland zu bleiben, dort schwächelt die Wirtschaft nach dieser Prognose besonders. Für das laufende Jahr hat der IWF das Wachstum von 1,9 auf 1,3 korrigiert. Was bedeutet das denn in der Konsequenz?
Das ist noch nicht besonders schlimm. Also wir haben es erstmal mit einer ganz normalen zyklischen Abschwächung des Wachstums zu tun. In Deutschland hatten wir 9 Jahre eine aufwärtsgerichtete Konjunktur. Das ist außerordentlich lange. Also erstmal ist das eine normale Abschwächung, aber wir haben halt in der Welt sehr viele politische Felder, die zusammenkommen. Das heißt, insgesamt ist die Eskalation in der Weltpolitik, in der Weltwirtschaft äußerst kritisch. Sie haben das angesprochen, Italien, den Brexit, natürlich die Handelskonflikte, Klimawandel, all diese Dinge müssen wir lösen. Das haben wir nicht getan. Wir haben keine nachhaltige Wirtschaftspolitik betrieben. Und das müssen wir jetzt tun angesichts einer sich abkühlenden Konjunktur.
Ja, sind denn so Sätze wie von Donald Trump, der immer wiederholt wird, America first, oder eben auch Nationalismus, der auch in Europa immer mehr herrscht, eine große Gefahr für die Konjunktur?
Ja, absolut. Wir brauchen natürlich weltwirtschaftlich in der Weltpolitik mehr Kooperation. Wir können gewisse Probleme wie Migration, wie Klimawandel, aber auch beispielsweise die Regulierung von künstlicher Intelligenz eigentlich nur gemeinsam regulieren und lösen. Und dann kommt natürlich der wieder aufkeimende Nationalismus, populistische Regierungen, die eher kurzfristig orientierte Wirtschaftspolitik betreiben, zur Unzeit, weil die Fähigkeit, Dinge gemeinsam zu lösen, im Grunde nachlässt in einer Zeit, in der wir eigentlich mehr Kooperation brauchen würden.
Also verstehe ich es richtig, dass es mal runtergeht, ist relativ normal, aber es wird verstärkt durch die politischen Umstände. Aber was könnte denn Deutschland beispielsweise und vor allem die deutsche Politik dagegen tun?
Nun, Deutschland allein kann nicht viel tun. Deutschland kann natürlich, und das ist auch die Aufgabe Deutschlands, Europa stärken. Wir brauchen jetzt ein stärkeres Europa, was im Grunde eigene Interessen definieren und mit in politische Verhandlungen weltweit bringen kann. Wir sehen, dass China in der Lage ist, eigene nationale Interessen zu formulieren. Das Gleiche gilt für die USA. Und es geht um eine Neuverteilung der Weltwirtschaft, um eine neue Ordnung für die nächsten 50 Jahre. Da sollte Europa nicht hinten anstehen.
Aber auch nationalistischer werden und Deutschland damit?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also indem Deutschland Europa stärkt, und Deutschland hat diese Aufgabe, kann es gelingen, tatsächlich eine Renationalisierung, einen zunehmenden Protektionismus der Weltwirtschaft im Keime zu erstecken. Das braucht aber ein starkes Europa. Und Europa muss erstmal sozusagen natürlich die internen Probleme lösen. Davon gibt es zuhauf welche, was die Eurozone selbst betrifft, was aber natürlich auch den Brexit betrifft. Ein starkes Europa nach außen wäre erforderlich, um die Weltlage insgesamt, die Weltwirtschaft zu stabilisieren.
Dankeschön, Henning Wirbel.
Gerne.
Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Erstmals beim Treffen in Davos dabei ist der neue, äußerst umstrittene brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, auch wenn er sich heute in Sachen Umweltpolitik versöhnlicher zeigte. Bolsonaro hatte im Vorfeld angekündigt, Schutzzonen im Amazonasgebiet abschaffen zu wollen, damit noch mehr Waldflächen gerodet werden können, auch um so Weideland für Rinder zu schaffen. Nicht nur in seinem eigenen Land stößt diese Idee auf großen Widerspruch. Sind solche Rodungen doch schädlich fürs Klima, weil die Wälder als Speicher für gewaltige Mengen Kohlenstoff ausfallen. Und wie Wissenschaftler den in Davos versammelten Politikern und Wirtschaftsführern eindringlich präsentierten, ist auch der große Fleischkonsum ein Klimakiller. Thomas Hillebrand berichtet.
Das Schnitzel gehört mit zum Liebsten, was in Deutschland auf dem Teller landet. Und statistisch ist jeder von uns knapp 170 Gramm Fleisch pro Tag. Die andere Seite dieses Konsums, Schweine- oder Rindermast in industriellem Maßstab, mit hohem Energieaufwand und enormen Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Aber welche Folgen hat das, was wir essen, für unseren Planeten und für unsere eigene Gesundheit? Diese beiden Fragen hat der Klimaforscher Johan Rockström untersucht. Zusammen mit einem internationalen Forscherteam kommt er in einer neuen Studie zu deutlichen Aussagen. Das ist das erste Mal, dass eine wissenschaftliche Studie Gesundheit und Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln verbindet. Und bemerkenswert ist, dass, wenn wir uns gesund ernähren, nur für uns selbst, dass wir dann schon die Hälfte der Auswirkungen der Nahrungsmittelproduktion auf den Klimawandel verhindern würden. Ein sehr wichtiger Beitrag. Die Studie zeigt deutlich, welche Folgen unsere Essgewohnheiten haben. Die Produktion von Nahrungsmitteln benötigt 40% der weltweiten Landfläche. Sie verbraucht 70% des weltweit genutzten Süßwassers und produziert 30% der Treibhausgase. Die Folgen: Böden laugen immer mehr aus und benötigen immer mehr Dünger. Und der globale Fleischhunger sorgt dafür, dass immer mehr Regenwald verschwindet, um Platz zu machen für Rinderherden und Ackerflächen. Die globale Sicht auf die Nahrungsmittelproduktion verbinden die Forscher mit klaren Ernährungsempfehlungen für den Einzelnen. Nur etwa 40 Gramm Fleisch pro Tag, rund 500 Gramm Obst und Gemüse und maximal 250 Gramm Milchprodukte. Ein Speiseplan, der Umwelt und Gesundheit schonen würde. Auf der Grünen Woche, der größten Ernährungsmesse der Welt, ist die Studie der Klimaforscher ebenfalls Thema. Doch nach Sicht der Lebensmittelbranche soll sich jeder so ernähren, wie er möchte.
Man muss sehen, dass hier Modellrechnungen vorgenommen wurden und ganz konkrete Ernährungsempfehlungen für die gesamte Weltbevölkerung auf Basis von Modellrechnungen vorzunehmen, ist sehr schwierig. Wir sehen da so ein bisschen das Problem, dass es an der Lebensrealität der Menschen vorbeigeht und diese nicht mitnimmt.
Der Klimaforscher hält es hingegen für dringend erforderlich, dass wir unsere Essgewohnheiten ändern. Dafür will er in Davos werben. Ich will das Ernährungsthema direkt in alle Klimaschutzmaßnahmen einbeziehen. Es reicht nicht, nur das Energiesystem CO2-frei zu machen. Wir brauchen genauso auch ein nachhaltiges Nahrungsmittelsystem. Johann Rockström wird, so sagt er, dicke Bretter bohren müssen, um in Davos die Bedeutung seiner Forschung darzustellen. Beim Einkauf aber entscheidet jeder selbst, was er für seine Gesundheit und die Zukunft des Planeten tun will.
Deutschland setzt seine Beteiligung an der EU-Mission Sophia zur Bekämpfung von Schleusernetzwerken im Mittelmeer aus. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakes.
Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte, dass von Februar an kein Schiff mehr vor die libysche Küste geschickt wird. Die Bundeswehr will die Mission nach Medienberichten aber weiter im Hauptquartier in Rom unterstützen. Linke und FDP kritisierten die Entscheidung als Trauerspiel und Armutszeugnis. Mit der Mission Sophia geht die EU gegen Schlepper im Mittelmeer vor. Immer wieder retten die Schiffe aber auch Migranten, die in Seenot geraten sind. Der Prozess um Misshandlungen in einem Flüchtlingsheim in Burbach in Nordrhein-Westfalen ist heute zu Ende gegangen. Das Landgericht Siegen verurteilte den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten. Die Richter befanden den damaligen Heimleiter in 33 Fällen der Freiheitsberaubung für schuldig. Der Angeklagte hatte angeordnet, Flüchtlinge bei angeblichen Regelverstößen einzusperren. Fotos und ein Video der Misshandlungen in Burbach hatten zu Ermittlungen gegen insgesamt 30 Angeklagte geführt. In Venezuela bleibt die politische Lage angespannt. In der Hauptstadt Caracas hat es nach einer gescheiterten Meuterei von Soldaten gewalttätige Proteste gegen Präsident Maduro gegeben. Bewohner in ärmeren Vierteln lieferten sich Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Der Vorsitzende des von Maduro entmachteten Parlaments, Guaido, hat für morgen zu neuen Protesten aufgerufen. Er fordert den Rücktritt des Präsidenten. Der russische Präsident Putin und Japans Regierungschef Abe haben sich in Moskau getroffen, um über einen Friedensvertrag zwischen beiden Ländern zu sprechen. Eine Einigung deutet sich bislang aber nicht an. Putin und Abe sprachen von einem mühsamen Prozess. Japan verlangt die Inselgruppe der Kurilen zurück, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 von sowjetischen Truppen besetzt worden war. Die russische nationale Anti-Doping-Agentur RUSADA wird vorerst nicht erneut gesperrt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur will nun die Daten auswerten, die sie aus dem Moskauer Labor erst verspätet erhalten hat. Die WADA drohte mit neuen Sanktionen, sollte sich herausstellen, dass die Daten manipuliert wurden. Die RUSADA war im Zuge der Ermittlungen über systematisches Doping unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gesperrt worden. Das deutsche Künstlerdrama Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck geht bei der Oscarverleihung ins Rennen um den besten nicht englischsprachigen Film. Die ARD-Koproduktion wurde auch für die beste Kameraarbeit nominiert. Bei der Bekanntgabe der Nominierungen durch die Oscar-Akademie zeichneten sich 2 große Favoriten ab. Die Dramen Roma und The Favorite sind jeweils in 10 Kategorien vertreten. Mit Black Panther wurde zudem erstmals eine Comic-Verfilmung als bestes Werk nominiert.
Sie kamen wie aus dem Nichts und waren plötzlich Handballhelden. 1978 wurde die Mannschaft um Trainer Vlado Stenzel mit Spielern wie dem damals schon mit unverwechselbarer Bartracht ausgestatteten Heiner Brandt Weltmeister in Kopenhagen. Im Finale gegen die übermächtig erscheinende Sowjetunion. Fast 30 Jahre später holte sich Schnauzbart Heiner auch als Trainer den Titel. Beim Wintermärchen 2007 wurde Deutschland im eigenen Land wieder Weltmeister und löste erneut einen Handballboom aus. In diesen Tagen findet das Turnier in Deutschland und Dänemark statt und das kann man durchaus als gutes Omen betrachten. Jedenfalls steht die deutsche Mannschaft schon jetzt vorzeitig im Halbfinale, zeigt mitreißenden Sport und macht das halbe Land schlicht handballverrückt. Alina Stiegler.
Ein Funke, der überspringt von den Spielern auf die Fans. Die Handballflamme entfacht.
Man kann einfach nur Danke sagen an die Leute, die hier in die Halle kommen und eine Riesenparty veranstalten. Es gibt für uns nichts Größeres, als hier Handball zu spielen. Wir leben im Moment gerade unseren Traum.
Mit jedem Tor wächst die Begeisterung. Die Handball-WM 2019, schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. 20.000 Zuschauer gestern im Stadion und 10 Millionen in den Wohnzimmern.
Das war ja gestern der reinste Krimi. Und ich fand auch die Stimmung unheimlich gut. Ich habe so das Gefühl, das könnte vielleicht noch mal so populär werden wie Fußball.
Die Schnelligkeit, mit der die Spieler spielen und diese Varianten, die machen. Also ich finde das klasse.
Tatsächlich ist es im Unterschied zum Fußball so, dass die so ehrlich spielen. Also dass um jeden Ball gefightet wird, sich keiner hinschmeißt und rumheult.
Handball ist ein extrem körperbetonter Sport. Aber Fair Play. Vergleiche mit dem großen Bruder Fußball fallen in diesen Tagen oft. Anerkennung gibt es auch von den Bundesliga-Trainern.
Du siehst so die Kerle, wie sie zusammenrumsen und wie sie dann aufstehen und keiner irgendwie muckt.
Was mir am besten gefällt, dass einfach deutlich weniger palabert wird als im Fußball. Außerhalb wie auf dem Feld.
Da wird keine Rudelbildung gemacht, da wird sich sofort die Hand wiedergegeben, wenn irgendwann mal ein Foul passiert. Also Handball dient dazu, für die Fußballer als Vorbild zu sein.
Vorbildlich auch, am Ende jedes Spiels abklatschen mit dem Gegner. Die Spieler selbst unprätentiös. Spaziergang heute in Köln. Am spielfreien Tag raus aus dem Hotel. Trotz ihres Erfolgs fast unerkannt im Imbiss. Auf was Deftiges. Kraft tanken für das nächste Spiel morgen.
Schade, dass ich jeder mal auf dem Spielfeld stehen darf und die Kulisse mal von unten sehen kann, weil das ist echt, also ich glaube, ich werde davon 40 Jahre noch träumen.
Der Einzug ins Halbfinale, er ist schon ganz real. Jetzt wird noch größer geträumt vom Handball-Wintermärchen.
Und wir werfen den Ball rüber zu Claudia Kleinert. Geht es denn so weiter mit märchenhaftem Winterwetter?
Für viele gehört ja zu Wintermärchen auch Schnee und damit geht's weiter. Jetzt, heute schon, Schneefall vor allem im Westen. Da kam eine Mischfront, die hat so vom Niederrhein runter bis zur Eifel schon örtlich 1 bis 5 Zentimeter gebracht. Und da wird's auch in der Nacht noch ein bisschen Schnee dazugeben, denn jetzt im Moment fällt er noch. Und zwar von Ostfriesland runter bis Richtung Eifel. Man sieht's auf dem Radar schon, da wo es mal so ein bisschen dunkler blau ist, da hat's dann auch mal so einen Zentimeter eben pro Stunde gegeben. Jetzt aber zerflattert das Ganze schon mehr und mehr. Das heißt aber trotzdem, dass es morgen örtlich weiß sein kann. Und zwar im äußersten Westen, auch im Südwesten Baden-Württembergs. Hier fällt nämlich so ein bisschen Schnee, wie gesagt, so 1 bis 3 Zentimeter. Das kann da schon zusammenkommen. Für Autofahrer nicht unbedingt immer so ein Märchen im positiven Sinne. Jetzt in der Nacht, wie gesagt, im Westen noch Schneefall. Nach Osten hin ist es oft sternenklar oder gibt zumindest größere Wolkenlücken. Und dementsprechend kalt wird es dann auch. Thüringer Becken oder Allgäu um die minus 15 Grad. Sonst sind es meist minus 3 bis minus 9 Grad bis morgen früh. Und am Vormittag starten wir dann da, wo es besonders kalt ist, auch mit etwas Sonnenschein. Da war es dann nämlich oft klar. Das gilt für den Osten und Nordosten. Im Westen noch so dichtere Wolkenfelder mit ein bisschen Schnee. Auch in Niederbayern leichter Schneefall. Der zieht dann im Laufe des Nachmittags Richtung Oberpfalz. Ansonsten lässt der Schneefall im Westen nach. Gelegentlich gibt es kurze sonnige Abschnitte. Das gilt besonders für die Region so von Berlin runter bis zur Lausitz. Die Temperaturen aber am Nachmittag sehr verhalten und ziemlich winterlich. Minus 4 bis plus 1 bis 2 Grad. Der Wind dazu ist überwiegend schwach, kommt aus östlichen Richtungen. Im Nordosten allerdings wird er dann doch etwas deutlicher spürbar sein. Ähnlich ruhig geht es die nächsten Tage weiter. Donnerstag vor allem im äußersten Süden immer mal wieder so ein bisschen Schneefall bei Höchstwerten von minus 3 bis plus 1 Grad. Und Freitag dann im Süden noch ein bisschen Schnee. Und im äußersten Norden Schleswig-Holsteins, da kommt dann am Abend schon wieder ein neuer Schneefall an. Es geht mit Winter weiter.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Doku-Drama über das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto, in dem Bewohner des Ghettos damals heimlich die Verbrechen der Nazis dokumentierten. Um 0.15 Uhr hat Gabi Bauer im Nachtmagazin Frische Nachrichten und wir sind morgen wieder für Sie da. Schönen Abend.